Die Morgensonne lichtet, die Nebel über dem Schwemmland. Goldwäscherinnen am Fluss, dicht an dicht. Schmuck und Preziosen der Schönheiten. Siegel der Könige und Marquis entstehen aus den Tiefen der Wellen im Sand. Willkommen zum goldenen Abschluss. Für die letzte Münze der Serie Die Magie des Goldes begibt sich Gerstl und Marie noch einmal auf Schatzsuche nach dem glänzenden Edelmetall und seinen Spuren in alten Hochkulturen. In Folge 34 sind sie bereits mit uns nach Indien gereist. Weitere Münzen der Sammlerreihe entführen sie ins Reich der Skythen, der Inkas, der alten Pharaonen und nach Mesopotamien. Und heute geht es ins alte China, wo Gold wegen seines besonderen Wertes und Prunks seit jeher geschätzt wurde.
Zeigt von Reichtum und ja, zeige ich auch meinen Reichtum damit. Das haben die Kaiser genauso gemacht wie dann nachher die vermögende Gesellschaft. Also es war ständig vorhanden. Es gibt wunderschöne, ganz tolle Artefakte aus Gold.
Sie hören vom goldenen Zeitalter Chinas, von Drachen, Münzen und vergoldeten Artefakten. Und natürlich schauen wir auch in die Gegenwart und auf die große Rolle, die Gold in China heute spielt.
China ist mittlerweile eigentlich der größte und bedeutendste Goldmarkt.
Kommen Sie mit uns auf diese Gedankenreise in ein fernes Land, in längst vergangene Dynastien und auf den chinesischen Goldmarkt von heute. Viel Spaß bei dieser Folge von Gerstl und Marie.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
Das Gedicht aus der Tangzeit, 772 bis 842 nach Christus, lebte Liu Yuxi und der beschrieb die Gewinnung von Gold. Die Morgensonne lichtet die Nebel über dem Schwemmland. Goldwäscherinnen am Fluss, dicht an dicht. Schmuck und Preziosen der Schönheiten, Siegel der Könige und Marquis, entstehen aus den Tiefen der Wellen im Sand.
Das ist Patrice Gruber. Sie ist Kunsthistorikerin und Sinologin in Wien. Wir treffen sie zum Interview in einem Kaffeehaus. Dort erklärt sie uns, was wir aus dem Gedicht aus der Zeit der Tang-Dynastie lernen können. Nämlich, dass Gold in China, bevor es später in Minen abgebaut wurde, ursprünglich Flussgold war. Es lagerte sich in Sedimenten ab und musste ausgewaschen werden. Diese Art von Abbau fand schon vor 3500 Jahren statt. Und natürlich wurde das feine Material dann auch verarbeitet.
Die frühesten Goldartefakte stammen aus der Shang-Dynastie, 1500 bis 1050 vor Christus, aus der Stadt Anyang in der Provinz Henan, wo dünne Goldfolien auf Holzobjekte und rituelle Bronzegefäße aufgebracht wurden.
Gold war für die Menschen im alten China ein Material, das immer vorhanden und dementsprechend wichtig war. Es hatte beinahe eine alltägliche Bedeutung. Die rituelle Bedeutung teilte es sich, so Patrice Gruber, allerdings mit zwei anderen Materialien, Jade und Bronze.
Im Allgemeinen muss man feststellen, konstatieren, und das sollte man auch im Kopf behalten, dass Gold in China zwar immer vorhanden und auch wichtig war, aber die wirklich tragenden Materialien sind Bronze und Jade. Auch für rituelle Zwecke. Es wurden die Verstorbenen in Jadekleidung, in so kleine Jadeplättchen gekleidet, damit ihr Körper unversehrt in das nächste Leben übergehen möge. Und die wurden entweder mit Seidenfäden oder auch mit Goldfäden verbunden. Ne? Also Jade ist eigentlich noch wichtiger als Gold, ne, für die chinesische Kultur. Gold ist da, weil das ist fein, ja. Braucht man, es zeigt von Reichtum und ja, zeige ich auch meinen Reichtum damit. Das haben die Kaiser genauso gemacht wie dann nachher die vermögende Gesellschaft. Aber von der Bedeutung für die Kultur ist Jade und Bronze wichtiger. Aber es gab Goldinschriften in den Bronzegefäßen, es gab mit Gold und mit Silber geschriebene Sutren, also buddhistische Sutren auf dunkelblauem Papier und, und. Also es war ständig vorhanden. Es gibt wunderschöne, ganz tolle Artefakte aus Gold.
Die frühesten mit Gold verzierten Artefakte datieren zurück bis ins 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Sie wurden als Grabbeigaben gefunden. so etwa in Form von Armreifen oder Ohrringen, die man nahe Beijing fand. Diese Funde sind auch deshalb interessant, weil sie nicht nur enge Verbindungen nach Innerasien belegen, sondern auch ein Verweis auf frühe Handelsrouten nach Europa sind. Und zwar schon lange vor der namhaften Seidenstraße. Wir spulen ein bisschen vor. In die Zeit der Tang-Dynastie, also ins 7. bis 10. Jahrhundert nach Beginn unserer Zeitrechnung. Wir befinden uns damit in Chinas goldenem Zeitalter. Der Handel über die jetzt bereits bestehende Seidenstraße floriert. Anhand goldener Krüge, Kelche, Trinkbecher mit Henkeln zeigen sich Einflüsse anderer umliegender Kulturen, die sich mit neuen Mustern und Formensprachen einschreiben.
Es gibt aus Gold gefertigte Gürtel, Schnallen, es gibt aus der Han-Zeit aus Gold gefertigte Akupunkturnadeln, es gibt große Goldschalen aus der Zhou-Zeit, es gibt so wunderschön gearbeitete Kugeln, in die man Räucherwerk gegeben hat und dann halt in die Räume ging aus der Tang-Zeit. Also die Funde sind aus der Tang-Zeit, gibt es natürlich wahrscheinlich auch früher. Es gibt Becher mit Henkeln aus der Tang-Zeit, aus Gold, wo man sieht, dass der Einfluss eher aus den westlichen Gebieten kommt, weil diese Art und Weise der Schale mit so einem Henkel in China früher eigentlich nicht verbreitet war.
Im goldenen Zeitalter der Tang-Dynastie ist Gold in Handel und Kunst allgegenwärtig. Und auch in den darauffolgenden Dynastien, der Yuan-Dynastie, der Ming-Dynastie, der Qing-Dynastie, die bis ins 20. Jahrhundert reicht, findet sich das Edelmetall in Form von Schmuck, Verzierungen, Kronen, vor allem in kaiserlichen Sammlungen. Einen unbestimmten chinesischen Kaiser mit feinem Schmuck zeigt auch die Vorderseite der neuen Sammlermünze von der Münze Österreich. Er ist ins kaiserliche Ornat gekleidet und trägt das Perlenschnurbarett als Zeichen des Ranges und der Erhabenheit. Hier haben sich die Graveure und Graveurinnen der Münze Österreich eine künstlerische Freiheit genommen. Denn den Kaiser auf einer Münze abzubilden, war im antiken China ganz und gar nicht üblich. Zwar gab es Münzen als Zahlungsmittel schon seit der Zeit der streitenden Reiche vor rund 2500 Jahren, teilweise waren sie aus Gold, meist aus Kupfer oder Bronze, sie sahen aber anders aus als unsere heutigen Münzen. Patrice Gruber dazu.
Chinesisches Geld wurde gegossen, nicht geprägt, weil sie ja aufgrund der Bearbeitung von Bronzen Meister im Gießen Metallguss sind. Da gibt es so kleine Formen, die sind circa so groß wie, wir würden sagen, vielleicht der Federpenal oder meinetwegen vielleicht wie so ein bisschen kleiner als A4 mit diesen Zuläufen und den Ausnehmungen für die Münzen und das wird gegossen. Und die Münzen ursprünglich waren nach, unter Anführungszeichen, Werkzeugen mehr oder weniger geformt und zwar wie Spaten und Messer, die wurden dann immer dünner.
Qingzhe Huang, der erste Kaiser Chinas, vereinigte das Reich im Jahr 221 vor unserer Zeitrechnung und vereinheitlichte damals auch die Münzen zu einer gemeinsamen Währung. Einer runden Münze mit einem meist rechteckigen Loch in der Mitte. Cash wurde diese Währung genannt. Ein Wort, das nicht zufällig an die heutige englische Bezeichnung Cash für Bargeld erinnert. Diese Münzform wurde in China mehr als 2000 Jahre lang beibehalten. Mit Gold schmückt man sich, mit Gold zeigt man seinen Reichtum. Das galt im antiken China und auch bis in die moderne Zeit hinein, natürlich hauptsächlich für Menschen von adeliger Herkunft, für reiche Handelsleute, für die gesellschaftliche Oberschicht. Für die Allgemeinheit wurde der Erwerb des edlen Metalls erst viel später möglich. Wir sprechen da etwa von den 1990er Jahren, einer Zeit, in der China sich bereits als Wirtschaftsmacht auf dem Weltmarkt etabliert hatte. Und damit springen wir noch einmal, und zwar in die Jetztzeit. Heute, rund 30 Jahre nach den 1990er Jahren, ist China in Sachen Goldproduktion und Konsum der Big Player schlechthin, sagt der Goldexperte Ronald-Peter Stöfferle.
China ist mittlerweile eigentlich der größte und bedeutendste Goldmarkt. Denn China ist mittlerweile zum größten Goldproduzenten aufgestiegen und teilt sich mit Indien eigentlich die Pole Position, was den Goldkonsum betrifft. 2023 hat China rund 370 Tonnen Gold gefördert. Das entspricht ca. 11% der globalen Produktion. Und auf der Seite der Verbraucher sieht man ganz klar, dass die Nachfrage sukzessive wächst. Im letzten Jahr wurden mehr als 1000 Tonnen Gold seitens China gekauft. Und wir sehen zuletzt, dass nicht nur die chinesische Privatbevölkerung massiv Gold gekauft hat, auch infolge der relativ großen Nervosität aufgrund des strauchelnden Immobilienmarktes, sondern auch die People's Bank of China, also die chinesische Zentralbank, die mittlerweile mehr als 2000 Tonnen Gold besitzt. Und das sind circa die sechstgrößten Goldreserven der Welt.
Gekauft wird, wie Stöfferle schon erwähnt, von Seiten der Institutionen, aber eben auch von der chinesischen Bevölkerung. Von Privatanlegern und Anlegerinnen, und zwar jeden Alters.
Wir sehen schon, dass generell die chinesischen Goldkäufe natürlich auch mit einem gestiegenen Wohlstand in China einhergehen. Gold hat in China eine ganz eine spezielle Bedeutung, und auch bei den jungen Leuten, ganz interessant, sehen wir, dass die sogenannten Gold Beans, also das sind so kleine 1 Gramm Goldbohnen, dass die wirklich ein Phänomen geworden sind. Das sind Geschenke, das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Und die Volumina, die da seitens der jungen chinesischen Bevölkerung gekauft werden, die sind mittlerweile durchaus nicht unerheblich. Wir haben auch gesehen, dass im Zuge der Pandemie eine gewisse Skepsis auch hochgekommen ist, was das System betrifft. Und eben auch, ich denke schon auch, dass China einfach historisch gesehen, da gab es natürlich Hyperinflationen, da gab es finanzielle Repression, dass Gold in China in dieser monetären DNA sicherlich sehr, sehr stark verankert ist. Langfristig wird es ganz klar geschätzt, Gold wird in China traditionell als sehr stabiler Wertspeicher angesehen und wird auch über Generationen hinweg immer weitergegeben.
Anlässe zum Kauf gibt es für die Menschen in China genügend. Man schenkt Gold zur Feier einer Geburt, zum Schulabschluss, zum chinesischen Valentinstag im August und natürlich zum chinesischen Neujahrsfest, das gleich mehrere Wochen lang gefeiert wird. Eine Figur, die beim Neujahrsfest in China garantiert nicht fehlt, ist der Long, also der chinesische Drache.
Ein chinesischer Drache ist etwas anderes als ein Drache bei uns. Der braucht keine Jungfrau. Der kann sich selber wunderbar am Leben erhalten und überhaupt besonders wichtig sein. Aber ein chinesischer Drache ist ja das Symboltier. Und es beschreibt der Philosoph Wang Fu. Im Jahre 78 bis 163 nach Christus, in der Han-Zeit hat er gelebt, wie so ein Drache eigentlich aussieht und wie er gestaltet ist. Die Hörner des Drachens ähneln denen eines Hirsches, sein Kopf dem eines Kamels, seine Augen denen eines Dämons, sein Hals dem einer Schlange und sein Bauch dem einer Muschel, seine Schuppen denen eines Karpfens und seine Krallen ähneln denen eines Adlers. Seine Sohlen denen eines Tigers und seine Ohren denen einer Kuh. Diese neuen Eigenschaften faktisch zeichnen den Drachen aus. Und es ist kein Zufall natürlich, dass es diese Zahl 9 gibt, weil 9 steht in China sowieso für die Ewigkeit und ist die höchste Zahl und symbolisiert den Kaiser und. Ja. Also deshalb hat ein echter Drache auch 9x9 Schuppen.
Erklärt Expertin Patrice Gruber. Und abgesehen von den äußeren Attributen dieses fabelhaften Mischwesens, wozu ist ein chinesischer Drache eigentlich fähig?
Ein chinesischer Drache kann sich verwandeln, er kann eben ganz klein werden, wie eine Seidenraupe, und eben ganz groß und den ganzen Himmel ausnehmen. Er tanzt und spielt um eine Perle, bringt Regen und lebt entweder am Boden eines Gewässers oder in den Tiefen der Erde. Da ist man sich nicht ganz sicher, wo er da wirklich ist. Und man soll ihn irgendwie nicht herausfordern und nicht grämen.
Die Faszination für Drachen gibt es auch in der westlichen Kultur. Bei uns gelten die Fabelwesen aber oft als Ungeheuer, die es in Sagen und Märchen zu bekämpfen gilt. Dagegen sind die Drachen in Ostasien eher göttliche Wesen, deren Gutmütigkeit man zwar nicht ausnutzen soll, die aber eigentlich sogar Glück bringen. Kein Wunder also, dass man sie auch heute noch fast überall findet. Patrice Gruber:
Das sind wunderschöne Geschöpfe, wenn Sie in die Kunst schauen, wie toll die gemalt sind. Also nicht nur in der chinesischen Malerei, sondern natürlich auch in der japanischen Malerei. Wenn Sie diese Riesendrachen haben auf den Decken, auch teilweise von manchen Räumen in den Tempeln, wo Sie diese Wolken durchstoßen und dazwischen verschwinden Sie wieder. Ein interessantes Tier. Und die Drachen gibt es natürlich in allen Möglichkeiten, Formen. Es gibt diese Drachenwand im Kaiserpalast, es gibt Drachen auf Porzellan, es gibt Drachen aus Gold natürlich. Kleine, wunderschön gearbeitete Drachen.
Klein und wunderschön gearbeitet. Das gilt auch für die neue 100-Euro-Goldmünze aus der Serie Magie des Goldes. Und natürlich findet sich auch darauf der Long, der chinesische Drache. Auf der Rückseite der Münze schlängelt er sich zwischen den Wolken hindurch und bringt hoffentlich Glück und Segen fürs neue Jahr und darüber hinaus. Und jetzt?
Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal?
Ja, mein Name ist Matthias Stacher. Ich bin Leiter vom Labor Prüfmittelüberwachung und Falschmünzbegutachtung der Münze Österreich.
Und was machen Sie da genau?
Wir im Labor kontrollieren alle Materialien, die wir einkaufen und alle Produkte, die wir produzieren und verkaufen, ob sie den Vorgaben entsprechen. Und nebenbei unterstützen wir auch die Produktion bei der Einhaltung von ihren Qualitätsvorgaben. Und bei der Falschmünzbegutachtung, auch CNAC genannt, werden verdächtige Münzen auf ihre Echtheit geprüft. Die Münzen werden von einer sehr erfahrenen Mitarbeiterin begutachtet, ob Vorderseite, Rückseite, Rand den echten entsprechen. Und darüber hinaus werden auch die elektromagnetischen Eigenschaften der Münzen, also Leitfähigkeit, magnetisches Moment, werden auch noch erfasst. Und die Prüfmittelüberwachung stellt sicher, dass alle Prüfmittel in der Münze Österreich geeignet sind, um unsere Produkte zu überprüfen. Das sind zum Beispiel Wagen, Messgeräte oder auch Prüfgewichte.
Was muss man in Ihrem Job besonders gut können?
Ja, man muss einerseits sehr genau arbeiten können und dabei gleichzeitig den Blick für das Ganze nicht verlieren.
Was würden Sie als die größte Herausforderung in Ihrer Arbeit bezeichnen?
Es gibt zu allen unseren Produkten und Materialien teilweise sehr umfangreiche Spezifikationen, Normen, Gesetze oder sonstige Anforderungen. Und dazu haben wir im Labor umfangreiche Prüfmethoden oder auch Messgeräte. Und jeder Mitarbeiter im Labor, jeder Mensch hat seine Stärken, seine speziellen Fähigkeiten. Und das alles miteinander muss koordiniert werden. Welche Person prüft welches Produkt mit der richtigen Methode, nach den richtigen Vorgaben, damit am Ende ein verlässliches Ergebnis rauskommt.
Und was mögen Sie am liebsten an Ihrem Job?
Ja, mir gefällt in der Arbeit oder bei der Arbeit mit unseren Produkten, egal ob es Gold, Silber oder anderes Metall ist, dass es sich eigentlich immer um kleine Kunstwerke handelt. Und es macht immer wieder Freude, damit zu arbeiten.
Ein Fakt über Gold, den nur Chemiker und Chemikerinnen wissen.
Dabei fallen mir gleich zwei ein. Gold ist magnetisch, aber diamagnetisch. Das heißt, es wird vom Magneten abgestoßen und nicht angezogen. Und Gold schmilzt bei 1064 Grad. Vermischt man es aber im richtigen Verhältnis mit Silizium, dann verringert sich der Schmelzpunkt um 700 Grad, also 363 Grad. Und das ist schon sehr interessant.
Wo ist Ihr Lieblingsort im Münzegebäude?
Mir hat von ersten Tag an schon das Stiegenhaus sehr gut gefallen. Dieser rote Teppich, links und rechts findet man Bilder von den verschiedenen Herrschern von Österreich. Und so stelle ich mir die Kaiserzeit vor.
Worauf waren Sie zuletzt in Ihrem Job besonders stolz?
Also erst vor kurzem war ich auf mein Team wieder sehr stolz. Es war notwendig, einen Bereich neu zu strukturieren, der aber alle betrifft. Und so eine neue Struktur anzulegen, ist immer ein guter Ansatzpunkt für heiße Diskussionen. Und bei uns hat jeder seine Ideen eingebracht und gleichzeitig die Ideen von den anderen respektiert. Es ist dann ein guter Kompromiss entstanden. Jeder hat dabei tatkräftig mitgeholfen. Es ist einfach wirklich toll abgelaufen.
Wenn Sie einen Alltagsgegenstand vergolden könnten, welcher wäre es und warum?
Ich glaube, ich würde mein Auto vergolden. Erstens, es schaut schön aus. Und zweitens, es behält immer seine Farbe. Gold rostet nicht.
Das war Folge 56 von Gerstl und Marie. Danke, dass Sie uns auf den goldenen Spuren ins China von damals und heute begleitet haben. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann sagen Sie es gerne weiter. Erzählen Sie anderen Interessierten von Gerstl und Marie. Und natürlich freut sich das Münze-Podcast-Team immer über Kommentare und Bewertungen. Um keine weitere Folge zu verpassen, abonnieren Sie Gerstl und Marie in Ihrer Podcast-App. In 2 Wochen geht es weiter mit einem letzten Anlegerspezial im Jahr 2024. Bis dahin, auf Wiederhören und Baba.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Text Livia Heiß und Anna Moore. Postproduktion Katharina Ballern.
Dieser Podcast wurde produziert von... Oh, wow!